Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie mit Freude zu einer weiteren Ausgabe von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Samstag für Samstag erkunden wir für Sie die interessantesten Schatzkammern der schweizerischen Historie. Und jetzt leuchten wir aus die Villa Merian, die da im Hintergrund sich erhebt, in einem wunderschönen Park im Basel-Landschaftlichen, wenn ich ganz präzis geografisch informiert bin, aber unweit noch von der Stadt Basel. Aber ich werde nicht länger, sondern übergebe das Wort an Christoph Mörgeli, den Historiker. Ja, lieber Christoph, der Merian-Park, diese Merian-Gärten und die Villa, was hat es damit auf sich?
Grüezi miteinander. Wir befinden uns in der Gemeinde Münchenstein, Kanton Basel-Landschaft, aber in der Tat ganz an der Grenze zur Stadt Basel, auch in der Nähe des berühmten St. Jakobs-Stadions. Und hinter uns zeigt sich die Villa Merian. Da war schon ein Gebäude, das 1711 gebaut wurde durch vornehme Stadtbasler. Und dieses Gebäude wurde dann umgebaut zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und da hat es ein Christoph Merian gekauft und 1824 seinem gleichnamigen Sohn, ebenfalls Christoph Merian, geschenkt. Dazu gehört eine große Parkanlage, damals eine große Landwirtschaft mit Ökonomiegebäuden. Aber dieser Sohn Christoph Merian hat dann das Grundstück ganz enorm noch vergrößert.
Also es ist wirklich von den Dimensionen her sehr, sehr beeindruckend. Man ist noch vor wenigen Minuten mitten im Basler Verkehrstreiben. Das St. Jakob-Stadion nicht weit von hier entfernt, auch die entsprechenden Messehallen, also Hochbetrieb. Und jetzt sind wir in dieser ländlichen Oase. Wie groß ist diese Parkanlage, Christoph?
Diese Parkanlage umfasst eine stattliche Anzahl von Hektaren. Ich weiß einfach, dass damals Christoph Merian, der Jüngere, der übrigens von 1800 bis 1858 gelebt hat, über 355 Hektar besessen hat. Und das ist eine enorme Größe. Er war damals der größte Grundeigentümer der Schweiz. War nicht alles hier, war auch noch im Badischen, ist etwas auch zerstückelt gewesen, was er an Grundbesitz besaß. Er hatte Freude an Boden. Schon sein Vater eigentlich hat sich aus der Spekulation ein bisschen zurückgezogen in den sicheren, wenigstens sichereren Grundstückserwerb. Und so ist ein enormes Gebiet zusammengekommen.
Wie hat die Familie Merian sich diesen Reichtum erarbeitet? Damals im 18. Jahrhundert, vor vielen Jahrhunderten, damals gab es noch keine Chemieindustrie hier in Basel. Wie ist man so reich geworden? Wie hat man sich diesen Wohlstand erarbeitet?
Christoph Merian, der Ältere, stammte aus einer sehr bedeutenden und wichtigen Familie für Basel. Bis heute gehört das zu den ganz großen Altbasler Geschlechtern. Die hatten etwas zu sagen, die waren auch im Rat, die waren im Regiment, die haben die Bürgermeister gestellt. Und sie waren aber auch enorm tüchtig in wirtschaftlicher Hinsicht. Christoph Merian, der Ältere, war relativ spekulativ unterwegs. Er hat wirklich spekuliert, kann man so sagen. Und er hat auch gefährliche Geschäfte unternommen, insofern, als er die berühmte Kontinentalsperre von Napoleon umgangen hat und versucht hat, trotzdem mit England und so weiter Geschäfte zu machen. Das hat man ihm natürlich dann übel genommen. Man ist ihm ein bisschen auf die Schliche gekommen und er entschloss sich dann doch für sicherere Geschäfte, beispielsweise Kreditvergaben. Und warum wird man auch sonst noch reich, indem man reich heiratet? Vater Merian hat eine Frau Hoffmann geheiratet und der Sohn dann eine Frau Margareta Burkhardt mit CKDC. Und das war eine bandindustriellen Familie, auch da kam noch etliches dazu.
Und die Bedeutung des Christoph Merian, der dann zum reichsten Schweizer avancierte, wie kann man das zusammenfassen? Was ist ja, sein Gehalt, was ist die Substanz, was hat er hinterlassen in der Schweizer Geschichte, was sind da die wesentlichen Meilensteine?
Christoph Merian hat sich kaufmännisch ausgebildet, aber er hatte große Freude an der Landwirtschaft. Er war an der berühmten landwirtschaftlichen Schule in Hofwil im Bernischen. Er war auch in Hohenheim bei Stuttgart, bis heute auch eine wichtige landwirtschaftliche Hochschule. Er war ein Agronom und hat eben seinen Reichtum vor allem umgesetzt in Landerwerb. Hat aber auch da hinten dieses Landschlösschen, könnte man sagen, bewohnt. Das war der Sommersitz des Ehepaars Merian Burkhardt und er hat es umgebaut noch im Jahr 1857, 58, 59. Er ist dazwischen leider schon recht früh verstorben, aber die Art, wie wir dieses Schlösschen jetzt sehen, geht auf die letzte Lebenszeit von Christoph Merian dem Jüngeren zurück.
Muss man sich das gesellschaftliche Leben hier vorstellen im 19. Jahrhundert? Bedeutende Basler Familien, beim Namen Burkhardt erklingen Namen wie Jakob Burkhardt, der große Historiker, eine weitläufige internationale Verwandtschaft. War das hier auch ein gesellschaftlicher Dreh- und Angelpunkt der ja auch europäischen Haute-Volée? Wie ist das einzuschätzen?
Man hat natürlich schon gesellschaftlich verkehrt mit den ersten Kreisen von Basel. Man hat dann auch in der Stadt Basel durchaus gewohnt, vor allem dann in der Winter- und Herbstzeit, während im Sommer man dann doch eher aufs Land gezogen ist. Aber das Ehepaar Merian Burkhardt lebte einigermaßen zurückgezogen. Man war im 19. Jahrhundert, noch im ausgehenden 18. Jahrhundert in Basel fromm. Und auch die Familie Merian Burkhardt war außerordentlich fromm, pietistisch würde man sagen. Also man hat die persönliche Frömmigkeit gelebt. Es war nicht nur ein starres orthodoxes Staatskirchentum, sondern man wollte persönlich eben seinen Glauben leben, ernsthaft leben und auch entsprechend anderen etwas Gutes tun. Stichwort Basler Mission, ja sehr bekannt geworden und aber immer auch verbunden mit einem doch sehr, sehr tüchtigen Geschäftssinn. Auch das sagt man den Baslern nach, wenn sie eben Gutes getan haben auf der ganzen Welt durch ihre Mission, haben sie schon immer auch geschaut, dass geschäftlich etwas rausgeschaut hat.
Wie ist es dann weitergegangen mit dieser Anlage, die heute noch besteht, eben nicht verkauft wurde, nicht im Familienbesitz aufgesplittet, sondern offensichtlich erhalten nach dem Willen des Besitzers und Mehrers dieses Besitzes? Ja, was hat er hinterlassen an Erbe und an Hinterlassenschaften für die Stadt Basel, für den Kanton Basel-Landschaft?
Margarita Merian hat noch bis zu ihrem Tod in den 1880er Jahren hier leben können und dann ging das ganze Erbe dieses kinderlosen Ehepaars in eine Stiftung über. Das heißt, sie haben ihre Millionen an Werten, die sie hatten, an Bargeld und an Land der Stadt Basel geschenkt. Sie waren außerordentlich verbunden mit dieser Stadt. Es war ja auch schmerzlich natürlich, dass 1833 der Kanton Basel-Landschaft sich abgetrennt hat. Und wir sind hier im Kanton Basel-Landschaft. Er wollte also bewusst die Stadt bedenken. Und das war ein enormer Reichtum für diese Stadt. Die konnte sehr, sehr viel Gutes tun. Die konnte soziale Institutionen jetzt unterstützen. Es wurde sogar eine neugotische Kirche gebaut, St. Elisabethen, die heutige doch sehr berühmte Kirche, vielleicht die beste und schönste neugotische Kirche, die wir in der Schweiz haben. Da liegt das Ehepaar Merian auch begraben.
Und hier, was war das Leben nach dem Tod der Eheleute Merian? Was ist aus dieser wunderschönen, ja, schlossähnlichen Anlage geworden?
Zuerst wurde das benutzt, viele Jahrzehnte, bis 1966, als Außenstation gewissermaßen, als Erholungsstation des Bürgerasyls, des Bürgerspitals, muss man richtigerweise sagen. Und als man das dann aufgab, kam die ganze Geschichte in eine Stiftung. Man hat es dann auch renoviert. Und diese Christoph Merian Stiftung hat seither in diesen vielen Jahren enorm viel geleistet für Basel. Das kann man sicher sagen. Da wurden Wohnungen gebaut, da wurden Alterssiedlungen gebaut, da wurden soziale Institutionen unterstützt, auch ein Cartoon-Museum beispielsweise in der Stadt Basel. Und diese Merian-Stiftung hat heute über 145 Angestellte und man darf schätzen, ein Vermögen von etwa 2 Milliarden und gegen 500 Wohnungen, die vermietet werden. Also das sind enorme Werte, die heute in dieser Christoph-Merian-Stiftung versammelt sind.
Bedeutendste Schweizer Stiftung oder gibt es noch eine größere?
Könnte ich jetzt nicht sagen, aber gehört sicher zu den ganz großen Stiftungen. Es ist auch wie ein grüner Gürtel um Basel herum, um diese pulsierende und wachsende Industriestadt, Hafenstadt, Rheinhafen, Stichwort, aber eben natürlich vor allem Pharmastadt. Und das hat Vor- und Nachteile. Man hat einen grünen Gürtel, man hat eine Erholungszone, aber die Stadt konnte sich dann auch entsprechend nicht so richtig ausbreiten. Das sehen viele durchaus nicht nur als Nachteil. Und man hofft natürlich, dass von diesem Land, das noch vorhanden ist, das aber auch vielfach schon bereits durchstochen ist, zerstückelt ist, wir haben die Bahn gesehen, wir haben die Autobahn gesehen, Straßen und so weiter. Man hofft dann doch, dass einiges an Grünfläche hier bleibt. Denn da, wo wir stehen, fand 1980 die berühmte Grün 80 statt mit ganz bedeutenden Besuchern.
Ich komme auf das noch zu sprechen. Vielleicht eine Zwischenfrage. Welche Rolle spielt eigentlich die Familie Merian heute in der Stiftung und in der Stadt Basel?
Christoph Merian, sowohl Vater wie Sohn, waren eigentlich nicht politisch aktiv. Sie waren wirtschaftlich aktiv und natürlich philanthropisch unterwegs. Eben, sie wollten Gutes tun, Not lindern. Gutes tun waren die Stichworte in diesem Testament. Warum ganz genau Christoph Merian, der Jüngere, das alles gemacht hat und diese Stiftung auch wirklich für Basel vorbereitet und dann eben auch übergeben hat, ist eigentlich unbekannt. Er hat kein Tagebuch geführt, er hat viel Schriftliches bzw. dann seine Frau auch vernichtet. Also die letzten Urgründe des Denkens für diese Großzügigkeit finden wir nicht, aber es ist unschwer, dass es natürlich eben der Calvinismus ist, dass es die pietistische Glaubenshaltung ist, dieses Ehepaars, die eben wirklich Gutes tun wollte, vielleicht auch ein bisschen paternalistisch eben für die Armen schauen, weil es einem so gut geht.
Und heute sind Mitglieder der Familie Merian auch in dem Stiftungsrat, im Präsidium drin oder ist das vollkommen getrennt? Es gibt ja Merians, die immer wieder auch in der Wirtschaft auftauchen, ein bekannter Name, eine bekannte Familie. Sind Sie heute noch irgendwie präsent in diesem ganzen Stiftungsbereich?
Meines Wissens ist es schon vor allem der Kanton Basel-Stadt, der hier die Leitung hat, der hier auch die Kontrolle ausübt. Das ist also durchaus öffentlich-rechtlich kontrolliert auch, dass das alles seinen normalen Gang geht. Aber die Merians haben nach wie vor eine wichtige gesellschaftliche, auch wirtschaftliche und teilweise noch politische Funktion in Basel. Die Familie blüht und gedeiht.
Du hast es angetönt, es haben hier auch bedeutende Veranstaltungen stattgefunden mit berühmten Gästen. Was sind so die Highlights, die hier in dieser Villa Merian zu berücksichtigen sind?
Als dieses Gebäude so hergestellt wurde, könnte man sagen, wie es sich heute präsentiert, da wurden ausgesprochene Prunkräume vor allem im Erdgeschoss eingerichtet. Was heute an Möbeln hier ist, ist nicht original, aber doch im Stil der Zeit ersetzt. Und in diesen prachtvollen Räumen fand im Rahmen der Grün 80, dieser großen Gartenausstellung, auch ein Empfang statt der britischen Königin Elisabeth II., die mit ihrem Gemahl Prinz Philipp, Duke of Edinburgh, hier in der Schweiz auf Staatsbesuch weilte und sich es dann nicht nehmen ließ, diese Grün 80 zu besuchen. Und das Ehepaar hat hier ein Staatsbankett genießen dürfen im Erdgeschoss, im Gebäude, das hinter uns liegt.
Und wer war damals der gastgebende Bundesrat? Ich nehme an, der Bundespräsident war hier, oder ist das als Regional-Lokal-Ereignis durch die Honorationen von Basel Stadt und Basel Landschaft gemeistert worden?
Der Bundespräsident war hier. Ich erinnere mich vor allem an Bundespräsident Schövala, glaube ich, war damals im Amt, der kleine, aber quirlige Wattländer und Lausanner Staatspräsident, der das Ehepaar empfangen hat. Es gab dann auch kritische Töne. Beispielsweise hat Bundesrat Richard, der berühmte Sozialdemokrat, ich glaube, bei einer 1. August-Rede sich ein bisschen mokiert und gesagt, es sei schon seltsam, dass sich die Politik vor allem für das Glöschli, also die Unterwäsche der Königin, interessiere. Und das hat man dann als respektlos beurteilt. Und der gute Willy Richard kam ein bisschen unter Druck.
Heute, wenn wir da uns umsehen, da gibt es eben dieses wunderbare Landhaus. Wir sehen landwirtschaftliche Anlagen, zum Teil umfunktioniert in Restaurants. Wir haben noch andere Gebäude. Kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen? Was sind das heute für Funktionen? Was sind das für Häuser, die hier im Hintergrund und um uns herum zu sehen sind in diesem schönen Park?
Es gibt neben dem Herrenhaus, neben der Villa Merian auch Ökonomiegebäude natürlich ausgeprägt. Und da finden heute Veranstaltungen statt. Es gibt ein Mühlenmuseum in einer sehr alten Mühle, die da benachbart nebenan liegt. Es ist eine Erholungszone. Und es sind natürlich interessante Gewächse, die man hier bewundern kann. Einen wunderbaren Baumbestand, aber eben auch andere Pflanzen. Auch damals vor allem durch die Grün 80 belebt und bis heute weitgehend noch intakt.
Meilenstein der Schweizer Geschichte. Was macht für dich diesen Meilenstein aus, den wir jetzt heute besichtigt haben?
Ich glaube, es ist ein Beispiel eines Baslers, eines Schweizers, der sehr reich geworden ist. Man spricht vom reichsten Schweizer der damaligen Zeit. Und der hat sein Vermögen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Natürlich hängt das damit zusammen, dass er keine Erben hat, aber er hätte das auch anders organisieren können. Und da sind wir vielleicht beim Thema, das ja auch Milliardäre beispielsweise in den USA und anderswo umtreibt. Was macht man mit dem vielen Geld? Ist es sinnvoll, wenn man das privat vererbt? Oder sollen eben die Erben wieder selber sich etwas aufbauen können? Und will man das der Öffentlichkeit irgendwie zur Verfügung stellen für gute Zwecke, für Armutsbekämpfung, für Krankheitsbekämpfung und so weiter? Das sind Fragen, die sich immer wieder stellen und auf die wahrscheinlich niemand eine endgültige Antwort hat, was jetzt da der sinnvolle Gebrauch von sehr, sehr viel Besitz und Geld ausmacht.
Aber wir halten fest, noch vor Warren Buffett und Bill Gates hat es wohlhabende Schweizer gegeben, die ihr Vermögen in Gänze der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt haben. Meine Damen und Herren, ich rücke mich da wieder ins Bild. Und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ein letzter Blick hier noch in diesen wunderschönen Merian-Park mit dem Landhaus und diesen sanft geschwungenen Hügeln. Etwas Kunst, lauschige Plätzchen, eine echte Oase. Wunderschön, und man fühlt sich fast ein bisschen aus der Zeit herausgerissen in die relative Beschaulichkeit des 19. Jahrhunderts. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich danke Christoph Mörgeli für seine Ausführungen und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei den Meilensteinen der Schweizer Geschichte.